Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Einen schönen guten Tag. Die Zahl der Corona-Infizierten steigt in vielen Weltregionen wieder stark an. Wir nehmen das zum Anlass für einen Corona-Schwerpunkt in dieser Sendung. Mit dem Leiter des UN-Entwicklungsprogramms klären wir, ob ein begrenztes, bedingungsloses Grundeinkommen die Virusverbreitung in den Entwicklungsländern verlangsamen und den Volkswirtschaften helfen könnte. Berichten aus Südafrika, wie der Staat daran scheitert, infizierte Township-Bewohner in Quarantäne zu schicken, gehen dann nach Turkmenistan. Das Land ist offiziell Corona-frei, aber plötzlich beginnt der Präsident eine Maske zu tragen, auch dazu gleich mehr. Und die schwierige Versorgung von Migranten an der Grenzmauer zwischen Mexiko und den USA in Corona-Zeiten ist am Ende der Sendung unser Thema. Es ist ein Rekord, auf den die Menschheit gut verzichten könnte. Mehr als 280.000 Neuinfektionen hat die Weltgesundheitsorganisation innerhalb eines Tages weltweit registriert. So viele Corona-Infizierte wie nie zuvor in der Pandemie. Einen zweiten Lockdown allerdings wollen Politiker in vielen Ländern unter allen Umständen verhindern. Zu groß sind die Sorgen vor den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen. In dieser für die Politik schwierigen Situation wirbt das UN-Entwicklungsprogramm UNDP für einen kühn anmutenden Plan. Ein zeitlich begrenztes Grundeinkommen für mehr als 2,7 Milliarden Menschen in mehr als 100 Entwicklungsländern. Das Ziel? Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, könnten so während der Pandemie zu Hause bleiben und die Weiterverbreitung des Virus verlangsamen. Ich habe vor der Sendung mit dem Leiter des UNDP, Achim Steiner, gesprochen und ihn zunächst gefragt, wer das Einkommen erhalten und wie hoch es ausfallen sollte.
Wir haben diese Studie erst einmal auf 132 Entwicklungsländer ausgerichtet, weil unsere Aufgabe als UNDP ist es, den Regierungen im Moment Handlungsmöglichkeiten zu geben. Und der Handlungsbedarf steht ja außerhalb jeden Zweifels. Der Coronavirus grassiert weiter, er verbreitet sich vor allem in Entwicklungsländern. Und hier stehen viele dieser Länder nun vor der enormen Aufgabe, wie können sie Menschen, die zu 70-80% für ihren Lebensunterhalt in einem informellen Sektor arbeiten, das heißt Lockdown-, Shutdown-Maßnahmen führen letztlich dazu, dass man von einem Tag auf den anderen kein Einkommen hat. Die sozialen Sicherungssysteme bestehen oft nicht und damit werden Menschen sofort in die Armut abdriften. Und wir haben inzwischen Zahlenschätzungen der Weltbank, des UN-Systems von 100 bis 200 Millionen Menschen, die davon betroffen sind, sofort. Deswegen ist ein solcher Ansatz erst einmal an die Regierung selber gerichtet, denn diese Maßnahmen können über nationale Haushalte umgesetzt werden. Und natürlich gibt es Länder, die im Augenblick in einer wirtschaftlichen Krisen- und Notsituation stehen. Deshalb auch der Bezug hin zu der Frage der Verschuldung, des Schuldenstillstands, den ja die G20 vorgeschlagen hat. Denn darin läge eine Möglichkeit, diesen Ländern Haushaltsmittel in ihren eigenen Ländern kurzfristig zur Verfügung zu stellen, indem sie nicht Schulden und Zinsen tilgen müssen für eine Zeit vielleicht von 6 bis 12 Monaten. Und das Ganze war ein Versuch zu schauen, was würde es kosten. Und wir schätzen, dass es in den meisten Ländern zwischen 0,5% und 1% des Bruttoinlandprodukts ausmachen würde. Und in unseren Ländern in Europa haben wir ja zum Teil 15-20% unseres Bruttoinlandsprodukts für diese Krisenmanagement-Finanzierung inzwischen verwendet. Also es ist prinzipiell nicht undenkbar, dass so ein solches Programm machbar wäre.
Haben Sie einen Überblick darüber, welche Länder in der Lage wären, das aus dem eigenen Haushalt zu finanzieren?
Das haben wir, denn dieser Bericht und dieser Vorschlag, den wir nun der Welt präsentieren, ist ja zum einen davon getragen, dass wir die Pandemie nicht unter Kontrolle bekommen, dass wir in den nächsten 6 bis 12 Monaten wahrscheinlich keinen Impfstoff haben werden. Das heißt, die Konsequenzen dieser weiteren Verbreitung, vor allem in Entwicklungsländern, wird Krisen schaffen, nicht nur im Gesundheitssystem, sondern auch sozial und politisch. Und genau deswegen sind ja die meisten Länder, auch Entwicklungsländer, inzwischen dabei, Programme umzusetzen. Wir haben in Kolumbien, in Togo, in Pakistan Cash-Transfer-Programme inzwischen untersucht, die in wenigen Wochen aufgestellt wurden, Millionen von Menschen erreichen. auch die digitale Infrastruktur, die uns heute zur Verfügung steht, ist hier eine sehr große Hilfe. Das heißt, Machbarkeit und letztlich auch die Handlungsbereitschaft ist ja bereits erkennbar in den meisten Ländern, die gezwungen sind zu handeln.
Nun gibt es ja schon Experimente mit Grundeinkommen, die liegen ein paar Jahre zurück. Ich denke da zum Beispiel an Namibia oder auch Brasilien. Da gab es Kommunen, die das probiert haben. Die Experimente, ja, ich will nicht sagen, die sind gescheitert, aber sie wurden zumindest nicht fortgesetzt. Ist das ein Beweis dafür, dass dieses nicht funktioniert, das Konzept?
Zum einen möchte ich betonen, wir haben bewusst ein zeitlich befristetes Grundeinkommen als Konzept vorgestellt, um nicht in diese große Diskussion, die ja auch weiterhin in vielen Ländern läuft, ob ein Grundeinkommen langfristig ein effektives und effizientes Vehikel ist, um Armut zu bekämpfen und auch Ungleichheit zu begegnen. Hier geht es darum, zeitlich befristete Maßnahmen zu unternehmen. Und man muss einfach anerkennen, wir leben im Jahr 2020 in einer noch nie dagewesenen Situation, einer Pandemie, die alle Länder betrifft, die Wirtschaften letztlich in die Knie zwingen. Und deswegen sind ungewöhnliche Maßnahmen auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten notwendig. Es ist ein zeitlich befristetes Grundeinkommen. Und hier muss man sich auch noch einmal vor Augen halten. In unseren Ländern in Europa haben wir letztlich zeitlich befristete Einkommen für solche Situationen. Es ist die Arbeitslosenversicherung, die Arbeitslosenhilfe, Kurzarbeitprogramme. Genau das sind ja letztlich nichts anderes als zeitlich befristete Grundeinkommensunterstützung. Nur in den Entwicklungsländern sind diese sozialen Sicherungssysteme nicht vorhanden. Deswegen müssen wir jetzt kurzfristig schauen, können Alternativen aufgestellt werden, die zumindest diese Krise in manchen Aspekten abfedern können. Sonst haben diese Menschen nichts und sie müssen letztlich all die Maßnahmen, die zur Eindämmung des Virus dienen, unterlaufen und müssen aus ihren Häusern raus, um etwas zu verdienen, um essen zu können. Das kann nicht die Ausgangssituation bleiben für die vorausschaubare Zeit des nächsten Jahres.
Könnte das Grundeinkommen auch eine Alternative zur klassischen Entwicklungspolitik werden?
Grundeinkommen, Cash-Transfer-Programme sind in vieler Hinsicht ein effizientes Mittel, vor allem auch mit den digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, um die Ärmsten der Armen identifizieren zu können, um ihnen über Mobile-Cash-Transfers Mittel zur Verfügung zu stellen, um genau neue Wege zu gehen. Deswegen haben Sie recht, es ist ein neues Kapitel, das sich hier auftut.
Wie groß schätzen Sie das Problem von Missbrauch ein?
Im Augenblick ist es sehr interessant. Wir lernen ja sehr schnell, wie wir auch mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel erleben, wie in China, aber auch in Kenia inzwischen Kleinkredite über das Handytelefon innerhalb von Sekunden an Kleinstunternehmer vergeben werden. In China ist im Augenblick die erfolgreichste Plattform die kurzfristig Kredite an Kleinstunternehmen gibt. Und dort ist die Rate derjenigen, die nicht zurückzahlen, weniger als 1%, also besser als im normalen Kredit- und Finanzwesen. Ich glaube, die meisten der armen Menschen haben ein Interesse daran, wenn sie solche Möglichkeiten bekommen, diese nicht nur in einem Sinne zu verwenden, dass sie nicht ein zweites Mal sich darauf verlassen können. Das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, hier neue Wege zu gehen. Und vor allem müssen wir uns immer vor Augen halten, wenn wir über einen Haushalt, zum Beispiel in einem Entwicklungsland in Afrika sprechen, die Ärmsten der Armen, da geht es um Beträge von $5 oder $6 vielleicht am Tag. Das sind nicht Milliarden im Sinne von möglichen Verlusten, sondern es sind kleinste Investitionen in einem absolut notwendigen Rahmen.
Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, UNDP, wirbt für ein zeitlich befristetes Grundeinkommen in der Corona-Pandemie. Der Leiter der Organisation, Achim Steiner, hat uns das Konzept erläutert. Zu den Ländern, in denen das Coronavirus gerade besonders stark auf dem Vormarsch ist, zählt Südafrika. Rund 10.000 Neuinfektionen registrieren die Behörden am Tag. Doch das sind nur die offiziellen Zahlen bei einer immer noch mangelhaften Verfügbarkeit von Testkits. Die Regierung greift nun erneut zu drastischen Maßnahmen. Ab Montag werden die Schulen im Land geschlossen. Die großen Städte sorgen ebenfalls vor. In Kapstadt zum Beispiel wurden Feldkrankenhäuser errichtet und tausende Hotelzimmer zu Quarantäneorten erklärt, da die Isolation Infizierter in den überfüllten Townships unmöglich ist. Doch das Angebot des Staates trifft bei der Bevölkerung auf wenig Nachfrage. Adrian Kriesch beleuchtet den Unterschied zwischen Plan und Wirklichkeit.
Numa French Mbombo steht mit einem Megafon vor einem Wohnblock in einem armen Vorort von Kapstadt und versucht, die Aufmerksamkeit der Bewohner zu bekommen. Die lokale Gesundheitsministerin der Region Westkap will mögliche Corona-Infizierte und ihre Kontaktpersonen überzeugen, in Quarantäne zu gehen.
It is easier to protect your loved ones.
Es ist einfacher, eure Geliebten und alle anderen zu schützen, wenn ihr in Isolation und Quarantäne geht. So beschützt ihr euch und eure Familie. In diesem Umfeld hier ist das schwierig, wenn ihr eure Zimmer und Betten mit anderen teilt. Ihr infiziert die anderen. Darum haben wir Hotels, zu denen wir euch bringen können.
Where you could be able, we take you.
Südafrika hatte am Anfang der Pandemie einen der strengsten Lockdowns der Welt. 5 Wochen blieb das Land zu Hause bei minimalen Fallzahlen, um das Gesundheitssystem vorzubereiten. Das funktionierte nur zum Teil. Es fehlt weiterhin an Testkapazitäten und Intensivbetten. 12.000 Stellen für Ärzte und Krankenpfleger bleiben unbesetzt. Immerhin, etliche Feldkrankenhäuser wurden gebaut, in Quarantänezimmer investiert. Doch während sich die Krankenhäuser immer weiter füllen, bleiben die Quarantänebetten in den Hotels leer, beklagt Mbombo.
It's huge because with the, I think it was about 10,000 so beds.
Das Problem ist riesig. Wir haben 10.000 Betten für die Isolierung und Quarantäne vorbereitet. Davon wurden gerade mal 2.000 aktiviert. Die Leute in diesen armen Gebieten weigern sich. Das Gesetz sagt, wir können das mit Gerichtsbeschlüssen umsetzen. Aber in welchem Ausmaß? Im Township hält sich das Interesse am Aufklärungsprogramm in Grenzen, obwohl das Gebiet ein Coronavirus-Hotspot ist. Kinder spielen auf der Straße, viele Bewohner unterhalten sich am Straßenrand trotz Maskenpflicht, ohne Maske. Auch eine junge Mutter mit ihrem Baby auf dem Arm. In ihrer Wohnung, sagt sie, wohnen insgesamt 9 Leute.
My mom tested positive, so she had to isolate. We live in a 2-bedroom apartment.
Meine Mutter wurde positiv getestet und sie musste sich isolieren. Wir wohnen in einem 2-Zimmer-Apartment, also mussten alle anderen in ein Zimmer. Und mit den Kindern, das ist schwierig. Warum ist ihre Mutter nicht in ein staatliches Quarantänezimmer gegangen? Wir können uns hier besser um sie kümmern und wir hätten Angst um sie, wenn sie nicht bei uns ist. 2 Wochen ohne Kontakt zu Freunden und Familie, für viele hier ist das beängstigend. Hinzu kommt die Stigmatisierung der Nachbarn, Ausgrenzung. Und viele sorgen sich zusätzlich wegen der Kriminalität, ihre Wohnungen für einen längeren Zeitraum zu verlassen. Die Ganggewalt in den armen Vierteln, den sogenannten Townships, ist außer Kontrolle. Im Schnitt gibt es in Kapstadt jedes Jahr 8 Morde, jeden Tag. Wenige Minuten vor dem Besuch der lokalen Gesundheitsministerin gab es in der Straße noch eine Schießerei. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie seien für sie schlimmer als der Virus, sagt eine Gruppe junger Leute, die sich auf der Straße unterhalten. Rund 3 Millionen Südafrikaner haben seit dem Lockdown ihren Job verloren. Schon vor der Pandemie war mehr als jeder zweite junge Südafrikaner arbeitslos.
No, I'm not afraid because I cover me.
Ich habe keine Angst vor Corona. Gott beschützt mich schon. Ich stehe unter seinem Schutz und wenn ich sterbe, weiß ich, wohin ich gehe. Das Leben muss weitergehen. Ich wurde auch positiv getestet und habe mich zu Hause isoliert. Ich hatte keine Probleme. Nachdem der Lockdown seit Anfang Mai immer weiter gelockert wurde, kündigte Präsident Cyril Ramaphosa zuletzt wieder strengere Maßnahmen an. Der Verkauf von Alkohol wurde verboten, um die Notaufnahmen in den Krankenhäusern zu entlasten. Ab 21 Uhr gibt es jede Nacht eine Ausgangssperre. Und am Donnerstag teilte der Präsident bei einer TV-Ansprache an die Nation mit, dass die staatlichen Schulen vorerst für einen Monat geschlossen werden.
South Africa now has the 5th highest number of confirmed corona cases.
Südafrika steht weltweit mittlerweile an 5. Stelle bei der Zahl von Corona-Infektionen. Auf unserem geliebten afrikanischen Kontinent haben wir die Hälfte aller Fälle. Der Coronavirus-Sturm ist angekommen. Wir müssen vorsichtig und wachsam bleiben und den strengen Vorsichtsmaßnahmen folgen, damit die Infektionszahlen nicht weiter steigen.
To avoid another rise in infections.
If you have been staying with someone who's positive.
Immer mehr Südafrikaner ignorieren die Lockdown-Regeln, sind müde. Das merkt auch Nummer French Mbombo bei ihrer Aufklärungskampagne. Trotzdem versucht sie mit ihrem Team weiter, die Bewohner im Township zu überzeugen, vorsichtig zu sein. Denn Mbombo glaubt nicht, dass die Fallzahlen im Land schon die Spitze erreicht haben und plötzlich sinken. Höchstwahrscheinlich werde es in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten, hohe Infektionsraten geben.
Die Quarantäneverweigerer aus Kapstadt. Eine Reportage aus Südafrika war das von Adrian Kriesch. Turkmenistan in Zentralasien zählt zu den ärmsten, aber auch autoritärsten Staaten der Welt. Hier reicht der Wunsch des Präsidenten, damit Dinge im Land de facto Gesetzeskraft erhalten. Erst jüngst berichteten Menschenrechtsorganisationen über einen Umlackierungszwang für dunkle Autos, weil der turkmenische Alleinherrscher helle Farben mag. Corona war unter diesen Voraussetzungen in Turkmenistan lange kein politisches Thema. Das Land wird nach offiziellen Angaben bis heute von der Pandemie verschont, obwohl in den Nachbarstaaten die Infektionszahlen steigen. Doch jetzt könnte ein Kurswechsel des Regimes begonnen haben, berichtet unser Zentralasien-Korrespondent Tilko Gries.
Turkmenistans Präsident Gurbanguly Berdimuhamedow lässt sich regelmäßig als treffsicherer Schütze, als erfolgreicher Angler oder trainierter Sportler ablichten. Anfang Juni eröffnet er in der Hauptstadt Aschgabat ein Denkmal zu Ehren des Radsports. Musiker tanzen in Gruppen, tausende Radfahrer ohne Maske und ohne soziale Distanz fahren durch die Hauptstadt, der Präsident vorneweg. Was bizarr, bisweilen komisch wirken mag, steht jedoch für die faktische Unantastbarkeit, mit der dieser Präsident sein Land führt. Über das Coronavirus wird nicht gesprochen. Bis heute gibt es keinen einzigen offiziell registrierten Covid-19-Erkrankten. Gegen Fieber, Hülfen, traditionelle Kräuter, hieß es lange. Die umliegenden Länder jedoch, wie etwa Iran, Usbekistan, Kasachstan, melden steigende Infektionszahlen. Tausende Turkmenen arbeiten in diesen Nachbarländern, aber auch zum Beispiel auf Baustellen in der Türkei oder im Dienstleistungsgewerbe in Russland. Etliche durften in ihr Heimatland zurückkehren, bevor es die Grenzen schloss. Gegen die Behauptung der Regierung sprechen auch die Informationen, die Exiljournalisten zusammentragen. In dem stark abgeschotteten Land selbst gibt es keine freie Presse. Verlässliche Kontakte müssen langfristig aufgebaut werden. Die Weitergabe von Erkenntnissen ist nur vertraulich, oftmals sogar nur anonym möglich. Ruslan Mjatijew ist einer dieser Journalisten, er lebt in den Niederlanden. Sowohl Ärzte als auch einfache Leute und hohe Beamte erkennen an, natürlich nur in privaten Gesprächen, dass die Situation schon lange außer Kontrolle geraten ist, dass das Gesundheitssystem dem nicht gewachsen ist, dass täglich, wenn nicht Hunderte, so doch sicher Dutzende sterben. Auf unserer Seite Turkmen News haben wir eine inoffizielle Gedenktafel eingerichtet. Als Todesursache werde oftmals Lungenentzündung angegeben. Aus verschiedenen Quellen, die aus und über Turkmenistan berichten, fügt sich das folgende Bild. Etliche Krankenhäuser, ohnehin schlecht ausgestattet, seien überfüllt. Es fehle an allem. Es gebe zu wenige Tests. Und die, die es gebe, stammten aus Russland und deren Fehlerquote sei hoch. Der Staat habe inzwischen sogenannte Quarantänezonen eingerichtet. Gemeint sind eilig eingerichtete, einfache Krankenhäuser, in die die Patienten abgeschoben würden. Mediziner, die sich selbst kaum schützen könnten, würden in diese Zonen zum Zwangsdienst befehligt. Es ist eine politische Frage des politischen Images. Das zählt mehr als das Schicksal und das Leben von Menschen. Es ist so wie AIDS, das es bei uns ja auch nicht geben soll. Das ist Feigheit. Bei uns ist die Corona-Lage jetzt wie in Italien, turkmenisches Italien, ganz ehrlich. Die Weltgesundheitsorganisation entsandte nach monatelangen Verhandlungen eine Delegation ins Land. Die besuchte unter anderem Krankenhäuser und Laboratorien. Exiljournalisten schreiben aber, die Reise sei minutiös vorbereitet worden, um den Gästen nur saubere Orte und gesunde Menschen vorzuführen. Die Mitglieder der Delegation hätten sich nicht frei bewegen können. Catherine Smallwood von der Weltgesundheitsorganisation appellierte in einer Pressekonferenz: Die WHO rät dazu, in Turkmenistan die entscheidenden Maßnahmen für die öffentliche Gesundheit zu aktivieren, als ob Covid-19 zirkulieren würde. Man empfehle breites Testen, die Begrenzung sozialer Kontakte und verständliche Informationen für die Menschen. Deutlicher wurde sie nicht. Gurbangul Ovliagulova aus dem turkmenischen Gesundheitsministerium blieb bei der offiziellen Haltung. Man lerne von den Erfahrungen anderer für den Fall, dass das Virus ins Land komme. Das war Mitte Juli. Seit diesen Tagen allerdings vollzieht das Land nun doch eine Art Kehrtwende, ohne sie zu thematisieren. Masken sind vorgeschrieben, Restaurants und Einkaufszentren geschlossen, Bus- und Zugverkehr unterbrochen, jedoch nur bis Anfang August. Selbst der Präsident wurde beim Angeln mit Maske gefilmt. Gleichzeitig verbreiteten die Staatsmedien Bilder, wie aus Flugzeugen ein chlorhaltiges Gemisch auf Felder gesprüht wurde. Vielleicht, so hieß es, werde ein Virus über den Wind und den Staub ins Land getragen. Daher seien die Masken zu tragen. Entschuldigen Sie, aber wir leben schon das ganze Leben in einem Land, das zu 80% aus Sand besteht. Und jetzt erzählen Sie uns was von Staub in der Luft, kritisiert der in den Niederlanden lebende Journalist Ruslan Mertiev. Der Großteil der Bevölkerung könne es sich ohnehin nicht leisten, der Arbeit lange fernzubleiben. Zu niedrig sind die Löhne, zu gering die Rücklagen. Der Präsident hingegen, so berichten es die Staatsmedien, erholt sich bei Spaziergängen und beim Angeln in den Bergen.
Mehr als ein halbes Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie verschärft nun auch Turkmenistan seine Schutzmaßnahmen. Der Beitrag war das von Deutschlandfunk-Korrespondent Tilko Gries. In einem Vierteljahr entscheiden die US-Wähler über eine zweite Amtszeit von Präsident Donald Trump. Im Vorfeld der Abstimmung treibt dieser sein zentrales Wahlversprechen voran, den Bau der US-Grenzmauer zu Mexiko. 390 Kilometer von Trumps Mauer sind nach offiziellen Angaben bereits fertiggestellt. Weitere werden bis Anfang November folgen. Wie von Donald Trump beabsichtigt, blockiert die Mauer den Weg der Migranten in die USA. Auf mexikanischer Seite der Grenze sammeln sich nun immer mehr Flüchtlinge aus El Salvador, Guatemala und Honduras. Ihre Versorgung ist gerade unter Corona-Bedingungen schwierig, wie Anne Demmer berichtet.
Julio Lopez wäscht sich sorgfältig die Hände, reibt sie danach mit Desinfektionsmittel ein. Die Hygieneregeln in der Migrantenherberge Juventud 2000 in Tijuana, direkt an der Grenze zu den USA, sind streng, wegen der Corona-Pandemie. Die Ansteckungsgefahr sei groß, sagt Lopez. Wir verlassen die Herberge nicht, das dürfen wir auch gar nicht. Es sei denn, es ist wichtig, so etwas wie ein Arzttermin. Wir sind jetzt schon so lange hier, viel zu lang. Der Salvadorianer ist umringt von rund 20 bunten Iglu-Zelten, blau, grün, orange, die dicht an dicht in einer Halle verteilt aufgebaut sind. Eines davon bewohnt er mit seinen beiden Kindern, der Tochter 5 und seinem Sohn 7 Jahre alt, seiner Frau und der Schwiegermutter, wobei ein Viertel des Zeltes bereits von einer großen Reisetasche belegt wird. Vor einem Jahr hat Julio Lopez seine Heimat El Salvador verlassen. Wegen der Gewalt und den Drohungen der kriminellen Banden, die seine Familie erhalten hat, erzählt er. Sein Schwiegervater ist umgebracht worden. Er hofft, dass ihm und seiner Familie Asyl in den USA gewährt wird. Dafür muss er in Mexiko ausharren. Eine Vereinbarung, die US-Präsident Trump mit dem Nachbarland getroffen hat, erklärt er. Wir haben eine Nummer bekommen und da dachte ich noch, dass wir einen Monat später mit unserem Asylantrag schon weiter sein würden. Letztendlich warten wir jetzt schon ein Jahr. Wir hatten einen Termin im Januar, um vor Gericht vorzusprechen. Und dann kam die Pandemie. Ähnlich geht es auch den anderen Familien in der Herberge. Rund 30 weitere Migranten aus Honduras, Nicaragua und El Salvador befinden sich genauso in der Warteschleife, wissen nicht, wie es weitergeht. Julio Lopez will alles ganz richtig machen. Ich habe mein Land auf einem ganz legalen Weg verlassen. Ich bin nicht wie ein Krimineller geflohen. Ich schulde niemandem etwas. Ich bitte hier ganz legitim um Asyl. Ich habe Dokumente. Doch all das hilft ihm nicht. Die Corona-Krise verzögert die Bearbeitung der Asylanträge zusätzlich, da viele US-Gerichte in den vergangenen Wochen nur teilweise oder gar nicht arbeiten. Rund 2 Autostunden weiter in der Grenzregion zwischen Arizona und Baja California setzt US-Präsident Trump sein großes Wahlversprechen um, eine noch größere, massivere Mauer zu bauen. Dort, wo bereits ehemalige Präsidenten wie George Bush und Bill Clinton Anfang der 90er Jahre einen Zaun zwischen den USA und Mexiko hochgezogen haben, denn so neu ist Trumps Plan am Ende nicht. Hier wird der alte Zaun mit Gabelstaplern abgebaut und durch rund 9 Meter hohe rostbraune Stahlträger, die in den Boden einbetoniert werden, ausgetauscht. Die amerikanische Border Patrol fährt auf und ab. Durch schmale Lücken zwischen den Stahlträgern sieht man auf der amerikanischen Seite einen Arbeiter den Beton mischen. Vor einem Monat hätten die Bauarbeiten angefangen, ruft er rüber. 30 Meilen werde seine Firma hochziehen. Er strahlt dabei. Die Sonne brennt auf seinen gelben Schutzhelm runter. Seine Mutter ist Mexikanerin, sein Vater ist Amerikaner, erzählt er. Er baut also eine Mauer gegen seine eigenen Landsleute. Dessen ist er sich bewusst. Er zuckt mit den Schultern. Es ist ein Job. Ich brauche diesen Job. Für mich ist es nur ein Job, wiederholt er nachdrücklich und wendet sich wieder dem Betonmischer zu. So sieht sein American Dream aus. Die Bauarbeiter hämmern und schweißen an der Mauer, die für Trump die Migranten fernhalten und ihm trotz der schlechten Umfragewerte am Ende doch noch den Wahlsieg bescheren soll. Laut der Zoll- und Grenzschutzbehörde der Vereinigten Staaten soll er rund 390 Kilometer bereits fertiggestellt haben. Mario Hernández González sieht die Mauer täglich wachsen. Er lebt seit 18 Jahren an der Grenze. Migranten, die sie überwinden wollen, kommen unmittelbar am Haus des 81-Jährigen vorbei. Sie sind teilweise völlig mittellos, haben nichts zu essen. Ich gebe ihnen dann meistens einen Taco und Wasser. Sie versuchen dann rüberzukommen. Aber es gibt auch Menschen, die wieder umkehren. Es wird für die Leute immer schwerer. Die Präsenz des US-Grenzschutzes sei massiv. Zurück in der Migrantenherberge in Tijuana. Es ist Mittagszeit. Die Bewohner holen sich einer nach dem anderen mit gesundem Abstand ihr Mittagessen. José María García Lara hat die Herberge aufgebaut. Er kennt die Geschichten der Migranten. Waren es früher vorwiegend junge Männer, sind es jetzt ganze Familien mit kleinen Kindern, die bei ihm stranden. Seit 3 Monaten herrscht allerdings Aufnahmestopp, erklärt der Leiter der Herberge. Die Mehrheit der Unterkünfte in Tijuana musste für Neuankömmlinge schließen, um die Bewohner, die bereits da sind, vor einer Corona-Infektion zu schützen. Aber wir denken schon darüber nach, wieder zu öffnen. Auch während der Pandemie stehen regelmäßig Migranten und Migrantinnen vor der Tür, die Hilfe benötigen. Es sind durchschnittlich 60 Menschen, die jeden Tag aus den USA über die Grenze nach Tijuana abgeschoben werden. Aber die Menschen, die sich in Richtung Norden aufgemacht haben, werden immer einen Weg finden, über die Grenze zu kommen. Es wird keine Mauer geben, die sie aufhalten kann. Nur die wenigsten würden aufgeben, wenn ihr Asylantrag abgelehnt wird. Wer das Geld zusammenbekommt, versucht es mit einem Schlepper. Für rund $10.000 bringt er sie über die Grenze. Sie nehmen gefährlichere Routen, dort, wo die Drogenkartelle aktiv sind, oder sie laufen Gefahr, von den Schleppern mitten in der Wüste einfach ausgesetzt zu werden. Für den Salvadorianer Julio López ist das keine Lösung. Er glaubt weiter fest daran, dass ihm Asyl gewährt wird. Wir können nicht zurück, auch wenn die Türen für uns gerade geschlossen sind. Wir werden so lange warten, bis die Grenze wieder geöffnet wird. Ich muss das jetzt für meine Familie machen. Ich will sie nicht dieser kritischen Situation in unserem Land aussetzen, diesen Drohungen. Meine Kinder sind hier glücklich, selbst hier in diesem Zelt. Und sie können noch glücklicher werden, wenn Gott das will. Währenddessen beenden die Arbeiter auf der amerikanischen Seite der Grenze ihren Tag. Sie sind nicht so weit mit der neuen Mauer gekommen, wie sie dachten. Deswegen reiht ein Gabelstapler die alten Mauerelemente, die am Morgen abgebaut wurden, wieder sorgfältig auf, damit auch an diesem Tag die Grenze dicht bleibt.
Die gestrandeten Migranten an der amerikanischen Grenzmauer, Anne Demmer berichtete aus Mexiko. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.